Unser Beruf ist tatsächlich einer, der schon auch sehr stressig ist. Also es gibt Momente, wo sich das Restaurant innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde füllt. Ja. Viele Gäste unterschiedliche Bestellungen machen und schon Rock'n'Roll ist in der Küche. Und dann kann ich nicht irgendwie sagen, oh Paula, magst du mir vielleicht einen kleinen Gruß aus der Küche schicken? Das wäre schön, aber lass dir Zeit. Ganz in Ruhe. Das geht halt nicht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Glory. Mein heutiger Gast ist Deutschlands bekannteste Spitzenköchin. 5 Jahre nach ihrer Auszeichnung mit einem Michelin-Stern startete Cornelia Poletto 2007 ihre Karriere als Fernsehköchin. Unter anderem war bzw. ist sie in Polettos Kochschule, Lanz kocht auf, Die Küchenschlacht oder The Taste zu sehen. Zudem ist sie auch mit der Dinnershow Palazzo als Kochbuchautorin und Gastrounternehmerin erfolgreich. Wir sprechen über saure Nieren von Oma und Frikadellen von Mama, harte Zeiten für Gastronomen, Work-Life-Balance, Stierhoden als Delikatesse, private Niederlagen und den immer härter werdenden Kampf um gutes Personal in der Gastronomie. Cornelia Poletto hat mir verraten, wieso es bis heute so wenig Frauen in der Spitzengastronomie gibt, warum sie von veganen Fleischersatzprodukten herzlich wenig hält, wieso 2002 für sie ein ganz besonderes Jahr war und weshalb die Welt ohne Social Media in ihren Augen eine bessere wäre. Doch bevor es losgeht, noch eine kurze Bitte in eigener Sache. Dir gefällt mein Podcast? Dann freue ich mich riesig, wenn du mir auf Spotify oder Apple Music eine gute Bewertung gibst und meine Show abonnierst. Du hast Wünsche und Anregungen für neue Gäste? Dann schicke mir bitte deine Ideen auf den Kommentarfunktionen von Spotify und Apple Music oder unter mail@alexander-nebe.com. Ich freue mich auf mehr Interaktion mit dir. Und jetzt wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Cornelia Poletto.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebe.
Liebe Cornelia Poletto, herzlich willkommen bei Road to Glory.
Vielen Dank, Alexander.
Was für ein Lieblingsessen hattest du als Kind? Gab es irgendwas, wofür du alles stehen und liegen hast lassen?
Ja, das ist tatsächlich unfassbar. Ich habe sehr oft und sehr gerne bei meiner Oma gegessen und mein absolutes Lieblingsgericht waren damals, das ist, kann kaum jemand nachvollziehen, sind saure Nierchen mit Spätzle gewesen.
Ich kann das insofern nachvollziehen, weil ich noch weiß, dass ich von meiner, also es ist gar nicht Pflegemutter, meine Mutter war berufstätig und ich bin dann immer zu der Mutter einer Mitschülerin gegangen und die hat auch Nierchen gemacht. Es war so Ende der 70er und da war das, glaube ich, noch ganz angesagt, auch in der normalen Küche,
also oder? Ich habe mir das immer gewünscht, wenn meine Oma mich fragte und wenn wir krank waren, durften wir uns auch tatsächlich unser Lieblingsgericht wünschen und dann hat sie immer gesagt, aber nicht zu häufig, weil Nierchen ja auch viel Cadmium haben.
Ja.
Und deswegen, also maximal einmal im Monat.
Was für Erinnerungen hast du denn, wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, was für Gerüche und für Geschmäcker sich ganz besonders eingeprägt haben? Weil ich glaube, das ist ja gerade, wo du jetzt beruflich kulinarisch lebst und das, glaube ich, auch in deiner privaten Zeit einfach verinnerlicht hast und das liebst und lebst. Was gibt's da für frühkindliche Erinnerungen, was so Geschmäcker und Gerüche angeht? Den Nierchen natürlich.
Ja, nein, das erinnere ich tatsächlich noch sehr gut. Meine Mutter war auch immer berufstätig, hat aber immer für uns gekocht. Ja. Und ich bin ja groß geworden zwischen Paderborn und Bielefeld, auf eine Mädchenschule gegangen. Und dann kam ich immer mit dem Bus die Straße entlang Richtung zu Hause. Und da habe ich immer noch diesen Duft dieser wunderbaren Frikadellen meiner Mutter in der Nase. Und ich liebe es, weil sie hat die immer so ein bisschen an der Grenze des zu braunen, sagen wir mal. Also viel Röstaromen waren im Spiel. Und diesen Duft werde ich nie vergessen. Und das hat immer auf dem Weg schon so die Vorfreude geschürt, wenn es Frikadellen gab.
Und auch der Geschmack ist dann wahrscheinlich dann ähnlich gut bei dir in Erinnerung.
Ja, also meine Mutter hat immer schon großartig gekocht. Als ich dann anfing mit Kochen, hat sie sich auch weiterentwickelt. Und mittlerweile muss ich sagen, also das schmeckt schon ziemlich großartig bei ihr.
Wolltest du denn schon sehr früh sowas, was du heute machst, umsetzen? Wolltest du Köchin werden oder gab es da ganz andere Ideen in deinem Kopf?
Es gab tatsächlich ganz andere Ideen. Ich habe immer schon als Kind unheimlich gerne gegessen. Wir waren immer viel unterwegs, auch mit meinen Großeltern. Ich habe in Meran schon Schnecken gegessen. Ich habe mit meiner anderen Omi auf der Kaimauer gesessen und Krabben gepult. Also viele, viele Dinge, die vielleicht andere Kinder noch nicht mal probieren würden. Essen immer toll und das hat mir immer viel Spaß gebracht. Ich wollte ursprünglich tatsächlich Tierärztin werden, weil ich mit vielen Tieren immer groß geworden bin und Pferde liebe, Hunde liebe.
Hopp bis heute, ne, muss man
absolut
sagen.
Absolut, dass die Liebe ist geblieben, aber der Fleiß in der Schule war nicht so engagiert wie heute der Fleiß beim Kochen. Und somit ist der Traum, Tierärztin zu werden, irgendwann verflogen. Und dann habe ich ganz viel angefangen zu backen mit einer Freundin und dann habe ich einfach festgestellt, dass mir dieses Backen, Kochen unglaublich viel Spaß macht und dann habe ich mit 16 ein Praktikum gemacht in einem kleinen Sterne-Restaurant, wo auch eine Köchin war, die Autodidaktin war und die mich einfach unglaublich beeindruckt hat und dann habe ich gesagt, okay, mit den Noten, die ich habe, schaffe ich es auch zu Köchin und so bin ich dann diesen Weg gegangen.
Aber ich finde das sehr interessant, dass du sagst, dass du schon als Kind sehr offen warst für neue kulinarische Eindrücke. Man ist ja eigentlich da ein bisschen so in der kulinarischen Bockphase. Man kleinst, da möchte man immer nur seinen Bockwurst und Pommes und irgendwie Fischstäbchen, die einfachen Nummern, Spaghetti geht auch immer. Es war schon wirklich früh, dass du da auch offen und wissbegierig was, wie schmeckt das? Also wann ging das los, diese Leidenschaft?
Ich habe das auch tatsächlich der Frauenpower bei uns zu Hause zu verdanken, angefangen bei meiner Oma als auch meiner Mutter. Bei uns gab es einfach immer ganz viele tolle, abwechslungsreiche und vielleicht auch ein bisschen außergewöhnliche Gerichte. Ich erinnere auch noch sehr gerne die Rinderzunge meiner Oma in Madeira-Soße. Also es ist für alle Vegetarier und Veganerinnen, die jetzt zuhören, ist das wahrscheinlich die Hölle. Aber wenn man als Kind daran geführt wird und das irgendwie selbstverständlich wird, dass man alles probiert, dann kriegt man vielleicht auch mehr Spaß. Also ich versuche das auch bei mir im Restaurant. Es gibt ja immer wieder Eltern, die sagen, ja, machen Sie einfach eine Spaghetti mit Tomatensauce. Das geht auch immer, ohne Frage. Aber manchmal spreche ich auch mit den Kids und sage, wollt ihr nicht mal irgendwie was Cooles, was anderes probieren, was ihr nicht sonst auch immer zu Hause esst? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Kinder daran führen und manchmal auch mit kleinen Tipps, Tricks vielleicht überreden oder vielleicht auch ein bisschen etwas verstecken, was sie sonst nicht essen würden.
Also
der Kopf macht ja am allermeisten bei uns.
Wollte ich sagen, dass man manchmal merkt, oh, was war das denn Leckeres? Und dann, wenn man es dann im Nachhinein sagt, was es war, dann kommt auf einmal dann die Schranke runter. Dann merkt man, oh, da habe ich jetzt ein Kopfkino, ne? Und das fasert dann so auseinander, ne? So die Erwartungshaltung mit dem, was man tatsächlich dann erlebt. Spannend.
Also ich erinnere noch an einen sehr, sehr schönen Besuch in der Steiermark mit meinem Podcast-Freund Dennis.
Ja, ja.
Und da war mir bei Richard Rauch auch ein toller Kollege von mir und der macht eine steirische Jakobsmuschel. Hm. Und da denkt man ja erstmal so, also Jakobsmuscheln in der Steiermark, da musst du ja lange suchen. Das ist auch tatsächlich wie eine dekonstruierte Jakobsmuschel. Das ist nämlich tatsächlich Stierhoden.
Oh.
Und
der
sehr speziell zubereitet wird. Aber wenn man die Augen verschließt und nicht weiß, was es ist, sagt man, das schmeckt großartig. Also nur das als kleines Beispiel.
Du, da merke ich auch wieder, dass bei mir, ich glaube immer von mir, dass ich sehr experimentierfreudig bin. Aber nein, es gibt so viele Dinge, die man probieren kann, auch wenn man im asiatischen Bereich ist, wo man auch denkt, nee, ich möchte jetzt dieses Getier gar nicht probieren. Oder auch was Insekten angeht, ist ja auch so ein Thema für sich. Mhm. Das kann ganz lecker schmecken, kann auch furchtbar schmecken, aber es ist schon. Also es gibt wirklich eine kulinarische Wunderwelt da draußen. Wir alle sollten, glaube ich, ein bisschen offener sein.
Und man
sein.
Muss nicht in den Dschungel dafür.
Das stimmt. Ich habe dich gefragt nach dem liebsten Essen aus deiner Kindheit. Gibt es denn heute, wo du auch noch einen geschulteren Gaumen hast, schon so viel selbst fantastisch gekocht hast in deinem Leben, gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist wirklich zumindest meine Top 3 oder irgendein. Also ich weiß, es ist wahnsinnig schwer, sich zu entscheiden, aber was ist heute dein liebstes Essen?
Also Pasta geht ja tatsächlich bei mir immer und ich liebe Spaghetti Vongole, weil ich finde das einfach so faszinierend, dass man aus diesen kleinen Muscheln mit ein bisschen Zusatz von Olivenöl, ein bisschen Weißwein, Knoblauch so etwas Leckeres und Unkompliziertes zaubern kann. Und ich glaube, das habe ich auch weitergegeben an meine Tochter. Also Spaghetti Vongole sind unser absoluter Familien. mein Favorit.
Sehr schön. Also da geht, das geht immer und da gibt es auch kein Vertun. Alle sind begeistert. Sehr schön. Liebe Cornelia, ich habe ja schon gesagt, du bist in so vielen Tätigkeitsfeldern unterwegs, sehr erfolgreich. Du hast ja auch eine Kochschule und bist auch Eventköchin. Es gibt diese Reihe Palazzo von dir, Cornelia Poletto, was jedes Jahr sehr, sehr erfolgreich ist und glaube ich sogar 2,5, 3 Monate läuft. Ich frage mich jetzt als Naivling und natürlich auch im Auftrag vieler Fans von dir, wie oft schaffst du es denn überhaupt noch dann wirklich persönlich in der Küche zu stehen? Weil ich meine, du hast so viel Baustellen und machst so viel tolle Sachen, aber da ist ja, ich meine, allein diese Arbeit in einem Spitzenrestaurant ist ja schon eigentlich wahnsinnig viel. Wie machst du das? Und
das ja, ich wundere mich manchmal auch, aber es geht irgendwie. Es geht tatsächlich nur mit einem großartigen Team. Und ich habe, als das dann immer mehr wurde und tatsächlich Kochbücher, eigene Sendung, das Palazzo dazu kam, eben auch wirklich entschieden müssen, abzugeben und zu sagen, ich habe da einen großartigen Küchenchef, der führt mein Restaurant. Natürlich gestalten wir gemeinsam die Speisekarte, wie wir es letzten Samstag auch gerade gemacht haben. Kochkurse, da bin ich tatsächlich immer dabei. Palazzo habe ich genauso auch einen tollen Küchenchef seit vielen Jahren an meiner Seite, der dort wie ein Pop-up-Restaurant das führt. Und wenn ich es zeitlich einrichten kann, dann schaue ich da vorbei. Mm. Aber man kann irgendwann nicht mehr diesen Spagat machen, bisschen Restaurantküche, bisschen Palazzo, bisschen Kochkurs. Man muss sich dann schon fokussieren, weil man sonst auch, glaube ich, selber irgendwie am Rad
dreht. Ist klar, dreht man am Rad. Nur ich denke, das ist ja natürlich auch ein bisschen Imagepflege. Du weißt, was ich meine. Natürlich hoffen immer alle Gäste, die in dein Restaurant kommen, Mensch, dann kommt doch vielleicht dann die Cornelia auch dann am Abend nochmal und fragt, wie es war. Ich glaube, das machst du auch ab und zu, aber das kann man nur sehr, sehr sporadisch mal hier und da einplanen.
Also das ist das Schöne. Vielleicht ist das auch ein Grund gewesen, warum ich damals nach 10 Jahren Sterneküche gesagt habe, ich will das alles ein bisschen entspannter haben, weil das ist auch so, glaube ich, ein bisschen eine deutsche Denke. Wenn ich in ein gehobenes Restaurant gehe, dann muss Küchenchefin, Küchenchef immer anwesend sein und nur dann schmeckt es auch großartig. Ich finde es eigentlich viel mehr Kunst, sein eigenes Wissen weiterzugeben und zu motivieren und auch dann die Mitarbeitenden stolz zu machen mit dem, was sie mitbekommen haben. Und für mich ist das eigentlich immer das größte Kompliment, wenn Gäste ausrichten lassen. Wir haben sie zwar nicht gesehen, aber es war trotzdem ein toller Abend.
Toll. Wir haben im Vorgespräch ein bisschen schon geplaudert und da ist mir auch wieder klar geworden, es gibt verdammt wenig Spitzenköchinnen. Also du bist ja wirklich eine Ikone. Peinlicherweise, da hätte ich recherchieren müssen, es gibt noch so ein paar andere Namen, aber du bist wirklich die Köchin in diesem Niveau, die jeder Deutsche kennt. Also du bist einfach ein Brand geworden. Wie kannst du dir es erklären, dass, wo ja so viele andere Felder von Frauen auch inzwischen mehr erobert wurden, dass es in diesem Segment der Spitzengastronomie so wenig Frauen gibt? Wie erklärst du dir das?
Also das ist, glaube ich, sogar sehr leicht zu erklären. Das ist einfach ein sehr familienfeindlicher Job. Da braucht man nicht drüber zu sprechen. Ich kann als Küchenchefin in einem Spitzenrestaurant nicht Teilzeit arbeiten. Ich kann nicht um 18 Uhr sagen, ich gehe jetzt nach Hause, weil ich meine Kinder ins Bett bringen möchte. Und das ist, glaube ich, der ganz große Knackpunkt. Und als meine Tochter, die heute 22 ist, noch klein war, habe ich damals mit meinem ersten Mann und ihrem Vater über im Restaurant gewohnt. Wir hatten Kindermädchen, wir hatten ein Babyfon. Wir haben gemeinsam gegessen. Sie kam aus der Kita mit Freunden. Ich habe gekocht. Also es war plötzlich, war das Restaurant eben auch das Zuhause. Und so funktioniert das. Alles andere ist tatsächlich sehr schwierig.
Also klare Ansage, dass das selbst wenn man, gut, man kann natürlich mit Nannies und alles versuchen, aber man muss sich dann schon entscheiden. Man muss es dann mit Hart und Haaren machen, ne? Weil das ist ja auch in meinem Hinterkopf. Es ist was Tolles, es ist eine Leidenschaft, aber es ist auch verdammt hartes Business. Das ist richtig ranklotzen und machen, tun und Stress.
Ja, und das ist auch, also selbst für alle die gar nicht unbedingt an Familie denken. Aber es ist natürlich, wenn man so viel Verantwortung hat, ich habe es auch gestern gemerkt, gestern war Ruhetag und trotzdem war ich 8 Stunden im Büro, habe Angebote geschrieben, Speisekarte überarbeitet, all solche Dinge gemacht und irgendwie ist es dann ganz schnell ein
24/7 Job.
Absolut, absolut. Und das muss man auch wollen. Und das merke ich auch. Ich habe ja tatsächlich jetzt gerade wieder ziemlich viele junge Köchinnen bei mir, die großartig sind, die auch gleich ein anderes Klima in die Küche bringen. Also es ist immer
spannend.
sehr schön zu sehen, was es mit der Küche und den Jungs macht, wenn da ein paar mehr Mädels am Start sind. Und da merke ich auch, also dieses Work-Life-Balance-Thema ist schon eins. Also wie viel ich in meinem Leben gearbeitet habe, das macht kaum noch jemand heute.
Habe ich auch von Kevin Fehling in meinem Gespräch erfahren, dass es heute auch gar nicht mehr möglich wäre, Arbeitszeiten, wie sie noch in den 90ern oder auch in den 2000ern gang und gänge waren, gang und gäbe, so ist es richtig, nicht gang und gänge, wo das einfach Usus war, das ist heute nicht mehr möglich, weil du hast eh Probleme, glaube ich, gutes Personal zu finden, und wenn du da noch kommst, so, ihr habt hier eure 60, 70 Stunden Woche, dann kommt eh keiner, ne? Würdest du das bestätigen?
Das ist wirklich ein Thema geworden, finde ich auch gut, aber das ist natürlich dieser Teufelskreis. Ich habe das große Glück, dass ich immer sehr gut auf Holz klopfen gestafft bin und tolle Mitarbeiter habe. Aber diese haben auch keine Lust mehr, das zu machen, was ich tatsächlich irgendwann mal in den 90er, 2000er gemacht habe. Und deswegen braucht man genügend Leute, damit man eben auch die Arbeitszeiten entsprechend gestalten kann. Habe ich aber zu wenig, kann ich mir es auch nicht leisten, vielleicht nochmal die Taufe oder extra Party abzusagen. Und dann wird's ein langer Tag.
Ja, und das ist ja auch das generelle soziale Leben, dass man mit Freunden mal auch mal essen geht oder ins Kino oder ins Theater. Das war, glaube ich, in deiner wirklich harten, auch Sternekochphase, Sterneköchinphase fast nicht möglich oder gar nicht möglich, oder?
Das klingt ein bisschen verrückt, aber für mich ist das totaler Luxus, wenn ich wirklich mal so zwischen 18, ich nehme mir vor, um 18 Uhr mal das Restaurant zu verlassen und dann ist es doch wieder 19 Uhr, weil man noch ein paar Gäste begrüßt hat, und dann wirklich mal selber mit Freunden essen zu gehen, das ist wie ein freier Tag, obwohl man eigentlich ja doch schon locker 8 Stunden hinter sich hat.
Aber trotzdem, wo du jetzt so vor mir sitzt, du strahlst, ich glaube, es ist immer noch nicht der Punkt überschritten, wo du sagst, das tolle Gefühl ist untergemüllt durch diesen ganzen Stress, den man hat. Ne? Weil das ist ja so eine Waage, glaube ich, die sich auch im Leben halten muss, dass man sagt, irgendwann ist mir das jetzt alles zu viel und da muss ich irgendwelche neuen Wegabzweigungen nehmen. Weil das
also
sonst
für mich ist wirklich, also so viel zu arbeiten ist überhaupt nicht das Problem. Das liebe ich auch, sonst würde ich es nicht auch schon so lange machen. Mal unglaublich, ich mache es über 30 Jahre, diesen Job. aber für mich ist das Schlimmste, wenn ich so merke, dass die Stimmung nicht gut ist oder dass wir das alle so ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehen, weil vielleicht irgendwie hier jemand ausfällt, da jemand krank ist. Das ist so das, was ich schlimm finde. Aber wenn man gut gelaunt ist und alle Spaß dran haben, dann vergisst man ja auch mal schnell. Das ist schon wieder irgendwie 14 Stunden geworden.
Aber auch das war kurz Thema im Vorgespräch. Diese Jahre der Corona-Pandemie waren natürlich auch für alle uns alle eine Herausforderung. Aber ich glaube, für die Gastronomie war es ganz besonders schlimm. Und da musstest du, glaube ich, so viel Bälle jonglieren und gucken, wie kann man das jetzt trotz auch der finanziellen Hilfen irgendwie schaffen, weil laufende Kosten bleiben. Es war, glaube ich, wo man sagt, das braucht man nicht nochmal.
Das war schon echt eine Challenge. Und ich hatte ja 5 Jahre auch ein Restaurant in Shanghai. Ja. Und da hatte ich das ja schon so ein bisschen im Vorwege mitbekommen, wo die Reise hingeht. Und habe deswegen schon vor dem ersten Lockdown mein Restaurant geschlossen und habe gesagt, wir müssen uns jetzt mal ganz schnell konzentrieren auf Takeaway. Ich habe meine Kochschule digitalisiert. Wir haben das Paketto Poletto erfunden, haben den Gästen ihre Zutaten nach Hause geschickt, haben ihnen im Livestream gekocht. Das sind natürlich alles tolle Möglichkeiten, aber das kann ja auch nicht jeder. Also das war einfach meine Erfahrung durch TV und viele Dinge, dass ich gesagt habe, okay, da können wir vielleicht sogar was draus machen aus dieser Situation. Aber ich habe mal gerade so an die kleinen Italiener um die Ecke, wo die Familie, wo alle irgendwie mitarbeiten und egal wo sie gerade, ob sie in der Küche stehen, in der Spüle oder vorne am Gast, für die war das schon und ist es ja auch also wirklich zum Teil tödlich gewesen, weil sie dann ihr Restaurant nicht mehr erhalten konnten.
Und es wird nicht einfacher. Ich spreche nachher nochmal mit dir auch über die Erhöhung der Mehrwertsteuer. Das ist auch nochmal so ein Thema für sich. Aber ich sag nur Chapeau. Natürlich zeigt das auch, dass du auch unternehmerisch immer gedacht hast, weil dass du in der Krise dann gleich überlegt hast, wie kann man da jetzt noch das aus dem Dunklen was Schönes rausmachen, dass neue Geschäftsfelder entstehen. Insofern toll. Wie blickst du als sehr erfolgreiche Gastronomin, als Spitzenköchin in die Zukunft dieser Gastronomiesparte, der Spitzengastronomie? Das ist ja, glaube ich, ein Feld, was viele Fans für sich dauerhaft erobert hat. Es gibt Menschen, die gerne viel Geld ausgeben möchten für Top-Essen, aber die Zeiten sind ja nicht gerade leichter. Es gibt mehr Menschen, die aufs Geld achten, auf den Euro achten müssen. Spitzengastronomie und die aktuelle Krise, wie passt das in deinen Augen zusammen?
Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass man, wir haben genau diese Schere, die wir auch draußen im Leben haben, haben wir in der Gastronomie. Mhm. Die Spitzengastronomie ist vielleicht noch am wenigsten betroffen, weil da natürlich auch Gäste ein- und ausgehen, wo eben vielleicht doch nicht jeder Euro immer sofort umgedreht werden muss und die sagen, es ist einfach das, was wir uns gönnen, das ist einfach unser Abschalten von dem, was uns persönlich betrifft, was draußen in der Welt los ist. Einfach mal ein paar Stunden da nicht drüber nachdenken, das ist wichtig. Aber ich sage jetzt mal gerade die einfache Gastronomie, die auch keine Mitarbeitenden findet, wo eben auch das Persönliche vielleicht nicht so gegeben ist, wie zum Beispiel bei mir im Restaurant. Die werden es schwer haben und die haben es auch schon schwer.
Okay, aber du sagst also in dem gehobenen Segment bist du optimistisch, da gibt's einfach die Kernzielgruppe, die auch treu bleibt und da braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen machen.
Ne? Nee, ist toll, auf dem Weg auch nochmal ein Dankeschön an unfassbar tolle Stammgäste. Also die Hamburger Gäste sind einfach großartig, wenn die einmal sagen, dieses Restaurant gefällt mir, dann machen sie jede Familienfeier mit uns, kommen regelmäßig. Ich habe wirklich Pärchen, Freunde, die teilweise einmal die Woche durchgebucht sind. Und das ist natürlich toll, wenn man sich darauf verlassen kann und nicht jeden Abend an der Tür steht und hofft, dass vielleicht doch noch jemand sich verirrt hat. Und von daher bin ich sehr glücklich, dass das im Moment sich so gut gestaltet.
Ich hatte schon anmoderiert, die das Zurücknehmen der Mehrwertsteuersenkung, jetzt ist wieder alles so, wie es vor Corona war, hat ja für einen riesen Aufruhr in der Gastronomie-Szene gesorgt. In deinen Augen zu Recht? Oder ist das ein bisschen...
Das war eigentlich immer klar, dass das nicht für die Ewigkeit sein würde. Trotzdem hat Herr Scholz ganz klar gesagt, im Wahlkampf jedenfalls, das wird so bleiben. Das ist natürlich ein Schluck aus der Pulle. Also das sind einfach mal 12% on top, zu denen ja sowieso überall steigenden Kosten. Also
eben.
Ist ja egal, ob wir Personal, ob wir Energie nehmen, ob wir Lebensmittel an sich. Also ich sehe das ja selber. Ich gehe ja zwar selten mal normal einkaufen oder mal schön gönne mir mal so ein bisschen schlendern über den Wochenmarkt. Es ist ja einfach alles teurer geworden. Also wenn ich nur für uns zu Hause ein paar Kleinigkeiten einkaufe, dann sind da einfach schnell 40, 50 Euro ausgegeben und dann habe ich noch keine Flasche Wein in meinem Gepäck. Und das ist natürlich schon eine schwierige Situation, aber wir haben im Vergleich zu vielen anderen einfach zu wenig Lobby. Mhm. Also es ist egal, wenn ich sehe, was die Bauern auf die Beine stellen, was die Gewerkschaften
ständig streiken.
Ständig streiken. Ich habe das gerade selbst erlebt, man muss zu einem Zug nach Frankfurt fahren. Ist jetzt auch nicht so schlimm, aber ich hätte sonst den Anschlussflug nicht bekommen. Und das haben wir alles nicht in der Gastronomie. Und wir können es uns irgendwie auch nicht erlauben, auf die Straße zu gehen und unsere Restaurants zu schließen. Also das ist wirklich sehr, sehr schwierig.
Aber ist das dann auch für dich als Unternehmerin, nicht nur als Spitzenköchin, dann so ein Wabankspiel oder ein Jongleursakt, wenn du mit den Preisen dann guckst? Meine Frage, worauf ich hinaus will, hast du schon vor der offiziellen Mehrwertsteuererhöhung ein bisschen Preise angehoben? Weil ich glaube, die Menschen sind sensibel. Auch Menschen, die viel Geld für Essen ausgeben, die merken schon, ob jetzt deine Hauptspeise
absolut
38 oder 44.
Ein Gast hat auch bei uns hat absolut Verständnis für Preiserhöhung und klar, ich habe auch die Preise schon erhöht vor der Mehrwertsteuererhöhung, aber ich habe zum Beispiel meine Weinpreise nicht erhöht. Also das ist auch so etwas, das ist jetzt kein Freifahrtschein für uns Gastronomen, einfach zu sagen, ich setze jetzt überall mal locker 12, 15% drauf. Das finde ich nicht in Ordnung, weil die Weine sind schon eingekauft und die waren immer bei 19%. Und dass der Rest, die Speisen, und wir sprechen ja nur über Speisen, sich teurer gestalten müssen, ist ganz klar, weil auch viele andere Nebenkosten dazukommen. Aber ich finde, man muss das schon in einem guten Gleichgewicht halten, weil auch da schaut ein Gast drauf, der vielleicht sonst nicht auf jeden Euro schaut.
Aber es gab ja jetzt diese Vision oder die Prophezeiung, dass jetzt ein ganz großes Restaurant sterben droht, weil es gab viele Restaurants, die schon durch die Corona-Zeit noch mit Ach und Krach gekommen sind. Nun ist es so, dass wir Mitte Februar haben, ein großes Sterben habe ich noch nicht gesehen. Wie siehst du das als Expertin? Ist das tatsächlich eine Gefahr, dass eben kleine Einzelkämpfer-Restaurants da jetzt unter die Räder kommen, oder kann man das einfach zu schwer prognostizieren, weil einfach der Markt auch sehr...
Also es gibt ein Sterben, das gibt es aber nicht erst seit heute. Ich glaube, dass jeder, der mit einem Engagement und einer Herzlichkeit ein Restaurant führt, sich auch einen Kreis von Stammgästen aufbaut und somit das hinbekommt. Man muss sich aber auch mal selber immer wieder kritisch mal den Spiegel vor Augen halten und darüber nachdenken, wenn das Restaurant nicht gefüllt ist, woran das denn liegen könnte, wenn vielleicht beim Nachbarn es jeden Tag ausgebucht ist. Also ich glaube, das ist eine harte Zeit, ohne Frage, aber es ist nicht unmöglich, ein Restaurant erfolgreich zu führen.
Klare Ansage. Also du würdest schon sagen, es gibt ja, wie viele Restaurants gibt es eigentlich in Deutschland? Sind das Zehntausende oder das ist eine Zahl, die ich mir noch nie überlegt habe?
Also es gibt bestimmt diese Zahlen, ja klar. Ja. Aber ich kann sie auch nicht
sagen. Aber also bei diesen Zehntausenden gibt es eben auch Restaurants, die in guten Zeiten irgendwie dann auch so mitgetragen werden von den Gästen. Heute ist eben dann die Konkurrenz größer. Man muss performen, man muss dem Gast was Außergewöhnliches bieten.
Schon sehr, sehr schwierig ist, ist tatsächlich alles das, was eher im ländlichen Bereich stattfindet. Ja, es ist auch schwieriger im Osten, das muss man einfach ganz klar sagen. Und ich glaube, man wird schon jetzt auch in den Sommerferienzeiten schon merken, dass auch die einfache, ich sage jetzt mal, Campingplatz, Kiosk, Gastronomie, ich meine, die haben die gleichen Probleme wie die Großen. Und dass da die Leute zurückhaltender werden, da bin ich ziemlich sicher. Und wir werden natürlich, was den Tourismus anbelangt, vielleicht nicht in so einer wohlhabenden Stadt wie Hamburg, aber in vielen anderen Orten, Plätzen werden wir das spüren.
Du bist 2002, wenn nicht Wikipedia lügt, das erste Mal für deine Top-Leistung als Köchin mit dem Michelin-Stern ausgezeichnet worden. Weißt du noch, was diese Nachricht in dir ausgelöst hat? Bist du losgesprungen, war es erstmal ein positiver Schock. Wie war das damals, als du den Stern?
Also 2002 war tatsächlich ein sehr bewegendes Jahr für mich, denn 2002 ist auch meine Tochter geboren und damals hat der Michelin noch seine Sterne im Herbst, Winter vergeben, und als ich die Nachricht bekam, war das einfach unfassbar. Das war die mit schönste Auszeichnung Auszeichnung meines Lebens. Es war das totale Chaos. Wir hatten einen Wasserschaden in meiner Küche. Ich hatte...
Aber entschuldige, also privat oder in deinem Restaurant?
Im Restaurant. Ach, du liebes Christ. Also wir haben ganz normal gekocht, aber unter schwierigen Umständen und haben danach eine großartige Party gefeiert, haben alle Gäste eingeladen auf ein Glas Champagner und viele Kollegen sind vorbeigekommen, was mich riesig gefreut hat und die sich mit uns gefreut haben, und es war einfach klasse.
Und es ist kein Klischee, dieser Stern hat natürlich alles verändern. Also ich meine, das hat dich dann in den Olymp katapultiert. Also würdest du sagen,
Also wir waren nicht von Anfang an ein Restaurant, was ausgebucht war. Plötzlich waren wir nicht mehr das italienische Restaurant, was ganz schön teuer ist, sondern mit einem Sterne-Restaurant mit einem sehr guten Preis-Genuss-Verhältnis. Natürlich ist viel erzählt worden darüber, viele Interviews, weil es ja auch nur so wenige Köchin gibt, bis hin, dass dann irgendwann ich meine eigene Sendung im NDR Fernsehen hatte, Kochbücher dazu
2007 kam. Ging das los, ne, mit den ersten Sendungen.
Ja.
Nun ist es so, du hast das gesagt, 10 Jahre warst du Sterneköchin. Kannst du im Rückblick sagen, was die Gründe waren, dass du den Stern dann verloren hast? Weil es ist ja jedes Jahr ein Kampf. Also ich habe ja schon einige Top-Köche interviewen können und die sagen, du bist nie sicher, du musst jedes Jahr kämpfen und jedes Jahr hast du diese Aufregung. Und hast du da irgendwie im Nachhinein irgendwie einen Grund für gesehen? Weil natürlich enttäuscht das ja, glaube ich. Ne? Also man hofft ja jedes Jahr wieder. Und
ja, also ich habe ihn ja tatsächlich nicht verloren, sondern ich habe ja 2010 Silvester das letzte Mal gekocht, noch so mit Stern und okay. Das Haus wurde abgerissen, deswegen musste ich da raus und habe dann mir Gedanken darüber gemacht, was will ich eigentlich, und habe lange, lange mit mir gehadert und habe dann ja tatsächlich 2011 erstmal einen Art Feinkostladen mit kleiner Gastronomie aufgemacht und auch ganz klar, dass dem Michelin kommuniziert, dass ich nicht mehr ein Sterne-Restaurant führen möchte.
Ja,
das hatte eben tatsächlich spannend. Den Hintergrund, weil ich plötzlich so viel auch anderes Engagement hatte und ich einfach merkte, dass die Gäste immer mit diesem Anspruch des Sterne-Restaurants kamen und enttäuscht waren, wenn ich nicht da war. Und dann habe ich gesagt, möchte nicht mehr.
Also eine klare Entscheidung, das war eine Karriereweichenstellung, die
trotzdem ja, ne? Muss man ja auch, also nur, dass man nicht den Eindruck bekommt, dass bei mir im Leben immer alles so easy und immer super erfolgreich lief. Das war nicht die beste Entscheidung meines Lebens. Und deswegen habe ich das Restaurant in Corona-Zeiten umgebaut, komplett neu gestaltet. Meine Jungs und Mädels kochen großartig, wie wir eigentlich früher auch immer schon gekocht haben. Und wenn heute der Michelin kommen würde und sagen würde, also Frau Poletto, jetzt ist aber mal gut, das ist schon sternewürdig, dann würde ich mich sehr freuen.
Also da drücke ich doch mal die Daumen, ne, dass das vielleicht dann in naher Zukunft mal passiert. Ne? Was sind für dich nach 30 Jahren in dieser Branche die persönlichen Sonnenlichtseiten deines Berufs und wo sagst du, das ist schon ganz schön tough und das ist eine Sache, wo du auch jeden nur warnen kannst, dass man sich darüber bewusst sein muss, dass das eben auch Schattenseiten hat, dieses Business. Eins hast du ja schon genannt, ich sag nur Frauen und Privatleben, vergiss es. Ne? Ja,
das stimmt tatsächlich. Nein, es ist wirklich jeden Tag einfach großartig, mit so wunderschönen Lebensmitteln zu arbeiten, kreativ zu sein, Gastgeberin zu sein, Menschen glücklich zu machen, für eine Zeit abzuholen, in eine andere Welt zu bringen. Das ist das Schönste an meinem Beruf und auch immer weiter zu denken. Wir haben jetzt auch noch eine kleine Bar und meine Kochschule und eigentlich meine Liebe zum Kochen einfach jeden Tag zu erzählen. Die Schattenseiten sind die Arbeitszeiten. Die Schattenseiten ist tatsächlich die Personalsituation. Es hat sich einfach viel verändert. Heute lebt eine Köchin, Koch nicht mehr diesen Beruf mit der Hingabe, wie wir es früher gemacht haben. Daran merke ich, dass ich älter werde, wie wir es früher gemacht haben. was auch total verständlich ist. Das ist schon alles schwieriger geworden. Natürlich der Kostenapparat, alles, was dazugehört. Ich hätte früher auch nicht gedacht, dass man einfach nicht nur gut kochen kann. Also ich habe früher einfach gesagt, ich kaufe einfach die schönsten Lebensmittel ein und daraus zauber ich etwas. Heute bin ich auch verantwortlich für viele Mitarbeitende. Das gehört auch viel Arbeit dazu, die weniger Spaß macht, als nur schön zu kochen.
Viel Zahlenarbeit, ne? Man muss kalkulieren und machen.
Diese Ausbildung zur Köchin ist eine wunderbare, aber man bekommt eigentlich nicht mit, was da eigentlich noch für so einen Rattenschwanz dranhängt, wenn man sich irgendwann mal selbstständig macht.
Nun haben wir auch schon drüber gesprochen, es hat sich zum Glück der Wind da ein bisschen gedreht, dass es nicht mehr allzu rau zugehen darf in dieser Branche, weil viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann auch sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf. Aber ich habe das immer wieder gehört, es war schon jahrzehntelang ein sehr rauer Wind. Das ging schon rough, ne? Also if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Würdest du sagen, ist einfach, das waren auch taffe Zeiten. Ich glaube auch bei deiner Ausbildung und so, da musstest du ein dickes Fell.
Ich habe ja schon weil mich einfach die Spitzengastronomie am meisten gereizt hat, meine Ausbildung bei Heinz Winkler gemacht, der ja leider sehr früh verstorben ist. Und da war schon noch so ein Ton in der Küche, wie wir es zum Beispiel aus Filmen wie Ratatouille kennen. Ne?
Ich wollte sagen. Ja,
also da können auch Köche mal zu Ratten werden. Und da ist es auch ziemlich egal, ob man irgendwie eine kleine blonde Azubine ist oder nicht. Und von daher, das ist schon, also das ist gut, dass das heute nicht mehr so praktiziert wird und dass das auch keiner mehr mitmacht. Aber ja, vergessen werde ich das trotzdem nie. Aber so ein bisschen Disziplin gehört tatsächlich schon in die Küche.
Und man muss auch dann als Chefin auch mal klare Ansagen machen. Das, da bin ich vielleicht jetzt auch ein bisschen zu sehr schon in Anführungsstrichen alter weißer Mann. Mir ist es heute manchmal ein bisschen zu sehr, wo man sagt, man muss ja nicht gleich heulen, nur wenn man mal eine Ansage bekommt. Ich finde, der Ton macht die Musik klar. Es kann auch mal lauter werden, aber solange Grenzen nicht überschritten werden, muss man das auch mal aushalten können, ist meine Meinung. Aber heute fangen ja alle gleich, der war jetzt, der hat ja, jetzt ganz böse mit mir gesprochen.
Das ist einfach, das ist, unser Beruf ist tatsächlich einer, der schon auch sehr stressig ist. Also es gibt Momente, wo sich das Restaurant innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde füllt. Ja. Viele Gäste unterschiedliche Bestellungen machen und schon Rock'n'Roll ist in der Küche. Und dann kann ich nicht irgendwie sagen, oh, Paula, magst du mir vielleicht einen kleinen Gruß aus der Küche schicken? Das wäre schön, aber lass dir Zeit, ganz in Ruhe. Also das geht halt nicht.
Wie tough und klare ansagenmäßig warst du denn unterwegs? Konntest du auch mal? Ich kann mir vorstellen, das muss man einfach als Spitzenköchin. Da ja, muss man auch mal sagen, Leute, jetzt hier, ne?
Es gibt auch heute noch beim NDR Fernsehen einen Film über meine Küche und mich, der diese Kassette, die liegt im Giftschrank und sie sollte auch nicht mehr gezeigt werden. Und als ich das gesehen habe, habe ich selber gesagt, was, also das ist stressig. Aber man kann sich auch ein bisschen zurücknehmen und vielleicht bringt das auch alles gar nichts in dieser Hochzeit, dann so klare Ansagen zu machen. Und dann habe ich tatsächlich an mir selbst gearbeitet und ich bin jemand, der tatsächlich sehr, sehr klar ist, aber auch sehr respektvoll. Und das spricht auch vielleicht dafür, dass ich so viele tolle Menschen an meiner Seite habe, die mich schon viele, viele Jahre begleiten.
Du hast eben schon erzählt, das Highlight deiner Karriere, das bisherige Highlight, wer weiß, es kommen ja vielleicht noch ganz tolle Sachen, war die Auszeichnung mit dem Michelin-Stern 2002. Magst du mir auch deine bislang schmerzhafteste Niederlage verraten? Weil du sagst, das ging nicht immer nur bergauf, es waren auch mal Momente, wo man auch wirklich eine große Enttäuschung, eine Niederlage verdauen muss.
Kannst also das ist natürlich bis hin in mein Privatleben. Also ich habe damals mit Remigio, mit meinem ersten Mann, das erste Restaurant aufgebaut, eine kleine gemeinsame Tochter, wenig Zeit für Familie und somit natürlich auch irgendwann geht das auseinander, wenn man merkt, dass man eigentlich nur noch zusammen unter einem Dach lebt, um ein erfolgreiches Restaurant zu führen. Das sind auch Momente, die nicht schön sind. Und als Mutter oft ein schlechtes Gewissen zu haben, ist nicht schön. Und es war auch nicht so, dass es von Anfang an wirtschaftlich durch die Decke ging, sondern man eher am Ende des Monats nachdenken musste, was man zuerst bezahlt. Ob man die wenigen Mitarbeiter, die ich hatte, oder die Miete oder die Lieferanten. Und das sind so Momente, die einem schon auch schlaflose Nächte machen. Und einen beschäftigen und einem auch manchmal, auch wenn ich ein sehr positiver Mensch bin, ein bisschen die Leichtigkeit nehmen, weil ein Gast fragt natürlich immer, Frau Poletto, wie geht's Ihnen und alles gut? Und wenn man dann sagt, wissen Sie was, ich diesen Monat weiß ich echt nicht so genau, wie wir klarkommen sollen und meine Tochter ist auch krank und mein Koch ist übrigens auch gerade ausgefallen, also kann jetzt heute ein Stündchen länger dauern, das will der Gast nicht.
Nein, ich wollte gerade sagen, es muss immer Happy Time so. Und alles ist super und du hast wieder ganz tolle neue kulinarische Höhepunkte vorbereitet. Aber gab es denn irgendeinen Moment mal in deiner Karriere, wo du einen Hauch darüber nachgedacht hast, dich doch anders zu neu zu finden? Sicherlich was mit Kochen, mit Essen, da gibt es ja viele Möglichkeiten und du hast dich ja auch auf vielen Spielwiesen schon erfolgreich bewiesen. Gab es mal so einen Moment, wo du sagst, ich möchte eigentlich gar nicht mehr in der Küche stehen als professionelle Spitzenköchin und irgendwie mich nur mehr administrativ, mehr gestaltend, mehr businessmäßig verwirklichen oder gab es das nie?
Ja, das gab es immer mal wieder, aber ich kann es einfach nicht.
Du bist süchtig danach.
Ganz einfach nicht. Und
also es ist einfach eine positive Sucht. Du brauchst
ja,
das einfach.
Ja,
ne?
Also das ist auch, vielleicht ist es auch die Anerkennung, die man jeden Tag kriegt. Ja, also es ist ja, also es vergeht ja kein Tag, an dem ich nicht an einem Gast vorbeilaufe, der einem Komplimente macht. Und das ist natürlich auch schon, also ich bin vielleicht so ein Kompliments-Junkie oder so, keine Ahnung. Das ist schon ein schönes Gefühl. Und auch wenn man dann mal müde ist, abends spät, motiviert einen das wieder für den nächsten Tag.
Nun hast du auch schon gesagt, du warst sogar international aktiv. Du hattest in Shanghai 5 Jahre ein Restaurant. Leider Pech, dass du genau dann auch in die Corona-Phase kamst. War das auch eine Sache, die dich schon auch ein bisschen umgetrieben hat und auch enttäuscht hat? Weil da macht man ja wahnsinnig viel Energie, steckt da wahnsinnig viel rein. Das ist eine Weltstadt Shanghai. Das ist ganz toughes Terrain. Da gibt es super viel Konkurrenz. Ich kann mir vorstellen, das war wahrscheinlich auch so eine Ambivalenz. Andererseits bist du stolz auf dich. Du hast es gewagt, aber es ging dann ja leider nicht jetzt mit Happy End aus. Ne? Hier musst du dir wieder schließen.
Auch da habe ich wirklich einen ganz langjährigen tollen Mitarbeiter gehabt als Küchenchef, der die Poletto-Fahne hochgehalten hat. Das war traurig, dass einfach unser Vermieter keine Gastronomie mehr haben wollte und umgestiegen ist auf irgendwelche Luxus-Brands,
die da halt immer
funktionieren und die auch nicht in Lockdown gehen müssen. Aber ich muss ehrlich sagen, das war eine tolle Erfahrung. Aber so wie China auch in diesen Zeiten umgegangen ist mit den Menschen, fand ich jetzt voll daneben und deswegen wäre wahrscheinlich jetzt auch die Motivation gar nicht mehr so groß gewesen, dahin zu gehen. Und so ist es einfach ein toller Lebensabschnitt und jetzt auch vorbei.
Und es ist natürlich auch nicht mal eben so gemacht. Ich war auch schon beruflich mal in Shanghai. Das ist ja auch eine lange Reise und mal eben nach dem Rechten schauen, das ist nicht so leicht gemacht.
Ja, also das war wirklich, also 30, 40 Tage im Jahr war ich in Shanghai. Und
doch so viel.
Und das ist viel. Ich finde es ja super cool, so eine lange Reise, weil das ist für mich so wie ein Urlaubstag. Irgendwie so, bisschen lecker essen,
verwirbelt werden, ne?
Schönes Filmchen gucken, was ich jetzt sonst alles nicht schaffe, weil ich mal direkt einschlafe. Finde ich super. Schön. Also das hat mich nie gestört.
Aber nochmal zum Verständnis, also ihr habt geschlossen, nicht weil es nicht funktioniert, sondern weil der Vermieter einfach den Hals nicht voll bekommen hat. Der wollte noch mehr.
Ja, ich habe das ja mit Zwillingen zusammen gemacht, die schönen Messer und Töpfe und so weiter machen. Und wir hatten eben unten einen großen Store von denen und oben eine sehr große Restaurantfläche. Eigentlich das, was ich in Hamburg habe, nach Shanghai gebracht und das wollte er einfach nicht mehr. Und von daher war das jetzt kein Scheitern des Restaurants und das ist natürlich ein schönes Gefühl.
Eine klare Ansage und ich finde es auch toll, dass du da klar, ich meine, das ist jetzt kein großes Geständnis zu sagen, dass man das unmöglich fand, wie die Chinesen sich verhalten haben in der Corona-Zeit, aber das war ja wirklich Diktatur Deluxe, um es mal zynisch zu sagen. Die Menschen wurden ja wirklich eingesperrt und es war, waren ja schlimmste Bilder. Ne? Ja, das war ja wie so eine Dystopie, die man da gesehen hat.
Natürlich auch von meinem Mitarbeiter viel mitbekommen und das ist, ich möchte auch nicht irgendwie jetzt sagen, das sind die Chinesen.
Nein,
ja, also Shanghai ist auch irgendwie nicht China.
Eine grandiose
aber,
Stadt.
Aber da sind einfach immer noch Diktatoren am Start, die für mich einfach No-Go sind.
Wie kompromisslos konntest du sein? Wie kompromisslos kannst du heute auch noch sein, wenn du für wirklich was brennst? Wenn du ein Projekt hast, wo du sagst, das möchte ich jetzt zum Fliegen bringen. Bist du da, kannst du auch sehr tough und kompromisslos sein?
Ja, kann ich glaube ich tatsächlich sagen, dass ich das kann. Ich habe auch eine große Gabe, dass ich, wenn ich selber für etwas brenne und begeistert bin, die Menschen abhole, die Begeisterung mit mir zu teilen und im Zweifel auch mich da zu unterstützen, weil größeren Projekten und es macht natürlich dann sehr viel Spaß, wenn es auch erfolgreich ist.
Und gibt es in dir manchmal auch die Urangst, die wir alle kennen, nämlich die Urangst vom Scheitern? Und ich finde es immer ein schönes Bild, dass es am Ende des Lebens bereut man nur die Dinge, die man nicht versucht hat. Es ist immer gut, was zu versuchen, auch wenn du auf die Nase fallen kannst. Es ist ein schöneres Gefühl. Aber hast du in dir manchmal so diese Urangst, die dich dann manchmal auch zurückhält und denkt, oh nee, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu groß gedacht und ich könnte da richtig auf die Nase fallen, bitte?
Ich habe die immer wieder zwischendrin. Ich verdränge die dann aber ganz schnell.
Sollte man wahrscheinlich auch
und,
besser.
Und freue mich, wenn ich richtige Entscheidungen getroffen habe. Aber ich möchte hier auch sagen, es gab auch natürlich immer mal wieder Entscheidungen, die nicht gut waren. Und ich finde, man muss auch ganz oft sein Gefühl und seinen Bauch mit entscheiden lassen, gerade wenn es so um Mitarbeitende geht. Eigentlich dauert das 5 bis 10 Sekunden und man sagt, ja, ich glaube, dieser Mensch passt hier zu mir oder er passt nicht. Und wenn ich nur einmal zweifle und ihn dann trotzdem einstelle, ärgere ich mich danach immer sehr.
Was ist denn dein Erfolgsrezept, gerade in den heutigen Zeiten, wo es so schwer ist, tolle, motivierte, treue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, die auch zu begeistern und im Team zu integrieren? Ist das einfach eine Sache, die sich dann auch homogen ergibt, weil man eben auch inzwischen weiß, wie das Team tickt und wie man dann eben auch da reinholen sollte? Oder wie würdest du sagen, ist bei dir?
Also ich glaube, es startet tatsächlich immer so mit dem ersten Eindruck und dem Gefühl, ist das ein Mensch, der begeisterungsfähig ist und hat er sich auch tatsächlich mit meinem Unternehmen auseinandergesetzt. Wenn ich ihn dann einstelle, dann beobachte ich sie meistens erstmal mit einer gewissen Sensibilität. Vielleicht kann man das als Frau auch noch ein bisschen besser als
Ja, ich wollte sagen, Empathie ist ja manchmal.
Ist ein großes Thema, um dann eben vielleicht auch den richtigen Platz für diese Menschen zu finden, diese ja sehr individuellen. Also ich glaube, ich kann sagen, meine längste Mitarbeiterin ist seit über 20 Jahren an meiner Seite und führt meine Kochschule. Und auch da habe ich irgendwie immer sie begleitet. Ich war immer Ansprechpartnerin und auch als dann das erste Kind kam, haben wir gemeinsam drüber nachgedacht, wie kriegen wir das jetzt hin, dass du von der Küchenchefin des Restaurants irgendwie trotz Kind den Beruf weitermachen kannst. Und ich glaube, Wertschätzung, Vorleben ist auch ein wichtiges Thema. Also ich bin mir eigentlich für nichts zu schade, wenn irgendwie mal unsere Sima, unsere Putzfee ausfällt, dann putze ich halt auch mal selber durch die Kochschule. Und das sind halt so Dinge, dass, wenn man das so vorlebt, ist das, glaube ich, ein ganz, ganz großer Teil des Erfolges und des Miteinanders mit ebenso besonderen Menschen.
Ich habe zur Vorbereitung auch dein Gespräch mit Barbara Schöneberger gehört und da hattest du erzählt mit einem Seufzen in der Stimme, dass ein Azubi irgendwie kurz vor Toreschluss verschwunden war. Ich wollte dich fragen, hat er sich irgendwann nochmal gemeldet? Gab es dann noch ein Happy End oder was war da los?
Ja, er ist wieder aufgetaucht, hat aber tatsächlich seine Ausbildung nicht weitergemacht.
Also das tut
nicht
aber
bei mir und auch nicht woanders.
Tut einem dann aber irgendwie auch weh. Ne?
Ja, total, aber das ist einfach manchmal, wir sind halt auch eine verrückte Branche und ich sage jetzt mal, dieses immer abends arbeiten, nicht den Ausgleich mal noch durch, also wer geht irgendwie nachts um 11 oder 12 noch in irgendein Gym oder macht Sport, da ist der Weg in die Bar leichter und das ist alles sehr verführerisch und ich glaube, es hat sich viel getan in meiner Branche, wir sind alle viel bewusster geworden, aber trotzdem ist es dann oft so, dass doch gerade auch junge Menschen irgendwie es auf eine Art und Weise kompensieren, diesen vielleicht stressigen Tag, der ihnen nicht immer gut tut.
Nee. Also und das ist ja auch ein Thema gewesen, gerade in der Sterne-Gastronomie, dass der Druck manchmal so ist, dass eben auch dann Köchinnen und Köche auch Drogen nehmen oder auch ein bisschen viel trinken, ne? Weil es einfach so, sie müssen immer funktionieren. Das ist nämlich nicht zu unterschätzen. Das ist wirklich ein hartes Business.
Es gibt auch immer noch viele rauchende Köche.
Und ja, Köchinnen. Du. Wie gut kannst du mit Kritik umgehen? Das große Reizthema, ne? Wir alle wollen ja Kritik offen
also,
sein, aber.
Ich finde natürlich Kritik total doof, ne? Wieso? Aber
how dare you?
Nee, ich glaube, alles im Leben ist ja eine Frage des Wie. Und wenn ich so einen klugscheißenden Hobbykoch bei mir im Restaurant habe, der mir erzählen will, dass die Beilage doch nicht so dem entspricht, was er zum Beispiel gemacht hätte, aber es eigentlich sonst alles gut gewesen wäre, aber ich sollte doch mal drüber nachdenken, ob die Kombination so passend wäre, dann nehme ich das mit einem Lächeln hin und sage, das ist toll, dass sie mich darauf aufmerksam gemacht haben. Ich werde das wirklich mal mitnehmen in die Küche, drüber nachdenken.
Also du bist perfekte Schauspielerin, perfekte Gastgeberin, du lächelst das dann weg. Ne?
Ja, ich kann aber auch besonders gut mit schwierigen Gästen, weil es mir auch eigentlich Spaß bringt. Ja. Und dann gibt es eben auch sehr ehrliche Gäste und das ist, wir sind Menschen, bei uns stehen keine Roboter in der Küche und natürlich kann es, wenn man das 10. Mal die Soße probiert, passieren, dass die versalzen ist oder dass vielleicht mal die Spaghetti eine Minute zu lange im Wasser war. Ja. Also es sind alles so, Dinge, die nicht passieren dürfen, aber wir sprechen nicht über eine Operation am offenen Herzen.
Wollte gerade sagen. Und also, aber da muss ich jetzt aus persönlichem Interesse mal eine ganz profane Frage einschieben, liebe Cornelia, weil ich habe mal vor 2-3 Jahren für viele Gäste meine legendäre Kürbiscremesuppe gemacht. Aber irgendwas ist, ich habe dann tatsächlich überwürzt und sie war also nicht völlig versalzen, sie war aber viel zu salzig. Hast du da einen Last-Minute, einen Erste-Hilfe-Trick? Weil man kennt kennt das ja mit Kartoffeln rein und irgendwelche Sachen, aber ich habe es auch irgendwie so hinbekommen, dass sie sagen, ja, Alex, du bist wohl neu verliebt, ne? Aber es war trotzdem genießbar. Hast du irgendeinen Tipp, wie man
also
das...
Also ich sag jetzt mal, bei Suppe geht das Verlängerungskonzept ja, so immer auf, ja?
Stimmt.
Also ob das noch ein bisschen Gemüsebrühe oder im Zweifel auch ein bisschen Kokosmilch oder Sahne, das hilft natürlich immer, um Salz rauszuziehen. Ich habe immer eine Flasche Ahornsirup bei mir stehen. Okay. Also ich sag jetzt mal so gerade so ein Spinat, ne, das ist irgendwie plötzlich erst so ein großer Berg, dann fällt das alles zusammen und dann würzt man und irgendwie schmeckt es immer noch nicht und nochmal.
Eben, das ist nämlich das Thema.
Und da hilft tatsächlich manchmal so 2-3 Spritzer Ahornsirup.
Das ist auch ein super Tipp.
Das ist ein ganz guter
Sehr schön.
Trick.
Thema vegan ist und bleibt ein großer Trend. Es ist, glaube ich, so, dass inzwischen 5-10% zumindest Teilzeit-Veganer in Deutschland sind. Das ist nicht nur ein Strohfeuer gewesen. Wie siehst du diesen Trend? / ist das bei euch auch manchmal im Restaurant ein Thema, dass ihr auch für Gäste vegane Sachen anbietet? Oder wie ist deine Meinung zu diesem großen Trend?
Also ich liebe Gemüse. Ich liebe vegetarische Gerichte. Also gerade mit Pasta kann man ja auch unglaublich schöne Sachen machen. Vegan ist für mich immer so ein bisschen schwierig, weil ich liebe Parmesan, ich liebe sowieso Käse, Milchprodukte. Ja. Deswegen ist das für mich immer so ein bisschen schade, weil da fehlt mir manchmal persönlich etwas. Aber klar, merken wir das auch. Ich habe mittlerweile bei mir im Palazzo einen Koch, der nur für die vegetarisch-veganen Gerichte, für Unverträglichkeiten, Allergien zuständig ist. Das ist einfach eine wachsende Sache. Ich kann es total nachvollziehen. Alles wunderbar. Ich stelle nur immer wieder fest, dass gerade, das sind ja auch viel jüngere Menschen, die einfach sagen, ich entscheide mich, aus welchem Grund auch immer, mich vegan zu ernähren, sich aber zu wenig damit beschäftigen. Wirklich eine ausgewogene Ernährung zu haben, nicht zurückzugreifen. Ich habe es gerade wieder gelesen, war jetzt aber auch kein Geheimnis. Oh Gott, im veganen Käse ist Tapetenkleister.
Ja, genau.
Das war in der Bild.
Ja.
Oder hast
Riesenthema, habe ich auch gesehen. Ja.
Ja klar, irgendwie müssen ja diese Cashewkerne oder welches Basisprodukt ich auch immer zum Käse verarbeite, zusammengehalten werden. Und da würde ich mich einfach freuen, weil ich bin Köchin durch und durch. Ich kann alle meine Gerichte auseinandernehmen. Ich weiß, was da drin ist. Und diese verarbeiteten Lebensmittel, die sind eigentlich auch das Gefährliche. Und das ist auch das, was uns die vielen Unverträglichkeiten, Allergien bringt, bis hin zu Krebs. Und da würde ich mich freuen, hey, guck lieber ein bisschen genauer hin und schaut drüber nach oder denkt drüber nach, was könnt ihr für ein Ersatzprodukt einsetzen, wo ihr aber wisst, wie es gemacht wird.
Weil das finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Das ist ja so, dass man in Supermärkten, in jedem Supermarkt eigentlich, der gut sortiert ist, heute diese veganen Buletten, vegane Würstchen, vegane Kochschinken, bla.
Ja, auch,
und das,
ich sage jetzt mal, bekannte Firmen, die sich früher die viel Geld verdient haben mit Wurstwaren,
ja,
heißen
wir
die,
nennen
ja,
jetzt gar
auch
einen Namen,
fieses Wort, ne, Wurstwaren, aus Massentierhaltung und heute Milliarden verdienen mit veganen Ersatzprodukten. Und da finde ich, müssen die auch mal ein bisschen kritisch werden, die Jungs und Mädels.
Und gerade, weil du hast das ja gesagt, das war jetzt nur ein großer Tabloid-Punkt mit diesem Tapetenkleister, wo man es natürlich auch ein bisschen einordnen muss. Das ist natürlich nicht genau der Tapetenkleister, es ist eine andere Zusammensetzung. Aber gerade Menschen, die sich vegan ernähren wollen, wollen ja eigentlich was ganz Natürliches. Und das ist eben gerade im Supermarkt, das ist nicht natürlich, das ist ein aus dem Chemiekasten. Da sind so viele Zusatzstoffe drin. Also
und man kann wirklich tollste Dinge mit Hülsenfrüchten zaubern, mit vielen, vielen tollen Gemüsen, Ölen. Also Nüsse sind ein tolles Produkt. Also da geht schon sehr, sehr viel und mit sehr viel Geschmack. Aber man muss sich eben tatsächlich ein bisschen, man muss auch kochen.
Man muss was tun, damit es lecker wird. Aber das ist generell, finde ich, auch ein sehr spannender Punkt, den du da sagst mit dem Kochen. Weil Fakt ist, wir Deutschen werden zwar immer älter, aber leider auch immer kränker. Also das ist einfach Fakt, dass man sieht, wie viele Zivilisationskrankheiten wir dann ab einem gewissen Alter bei uns rumschleppen. Und ich bin da ein großer Fan der These, dass man eben auch durch eine bewusste, gute Ernährung, das heißt nicht reglementieren, dass man das und das darfst du nicht, nicht dürfen, ist nicht Thema. Aber würdest du auch sagen, Leute, kocht einfach mehr und weniger Convenience, mehr natürliche und ganz einfache Produkte.
Also natürlich sage ich das und so habe ich es auch schon als Kind kennengelernt. Wie gesagt, bei uns zu Hause wurde immer frisch gekocht und wir wussten immer, auch wenn, kleines Geheimnis, meine Mutter immer eine Literflasche Maggi im Schrank hat.
Das kenne ich auch noch, war ja ein großes Thema.
Oh, ne? Habe ich geliebt.
Oder die, Entschuldigung, da kann man glaube ich sehen, Miracoli Geheimmischung für die Spaghetti. Ja, ja. Da dreht sich heute wahrscheinlich bei dir
voll
alles.
Geschmacksverstärker. Oh. Und ich habe immer wieder Freunde von meiner Tochter aus der Schule, die meine frisch gekochte Tomatensauce nicht mochten, weil sie nur die Miracoli kannten. Nein, aber das ist einfach tatsächlich der Punkt. Wir kochen zu wenig und wir nehmen uns zu wenig Zeit für manchmal sogar ganz, ganz einfache Dinge. Man muss ja immer, das ist ja immer so wie so ein innerer Schweinehund. Ja. Einfach sagen, ja, ich kann nicht kochen und ich habe auch keine Zeit. Nee, dann hast du auch keine Zeit für Sport und dann hast du auch keine Zeit ins Kino zu gehen und dann hast du für gar nichts.
Social Media, wie viel gerade junge Menschen verbringen irgendwie Stunden ihres Lebens in der digitalen Welt. Und da kann man auch mal eine halbe Stunde was kochen, ne? Aber also bist du auch eine Anhängerin der These, dass wir natürlich auch durch Ernährung viel prophylaxemäßig auch unsere Gesundheit erhalten können, ne?
Das, also wenn ich so meinen Lebenswandel sehe und mein doch leider häufiges Schlafdefizit, wenn ich das nicht kompensieren würde mit gutem Essen und ein bisschen Bewegung und die Zeit nehme ich mir auch dafür, dann wird es, glaube ich, ein bisschen anders aussehen mit über 50.
Zwischen 2013 und, nee, stimmt gar nicht, 2007 haben wir ja gesagt, na, hilf mir mal kurz, deine eigene TV-Kochshow im NDR, die war zwischen 2007 und 2013 auf jeden Fall mehrere Jahre. Mhm. Wie kam das zustande? Wurdest du entdeckt? War das schon vorher so, dass du eben durch deine Sterne-Küche so auf dem Radar warst? Das kommt ja nicht mal von heute auf morgen, dass du gefragt wirst, um eine eigene Kochshow machen zu wollen oder zu können im NDR.
Ich bin ja immer so schlecht mit den Jahreszahlen, aber ich weiß zum Beispiel, da hatte ich noch nicht meine erste Kochschule, neben dem ersten Restaurant.
Ja, ja.
Und da habe ich einen Kochkurs mit einem Stammgast gehabt und da war auch Johannes B. Kerner eingeladen. Und so fing eigentlich, nachdem so ein bisschen, sag ich mal, regionales Fernsehen über die Sterneköchin aus Hamburg berichtet hatte, fragte er mich dann, ob ich mir nicht vorstellen könnte, in seine neue Sendung zu kommen, zu Kerners Köchen.
Habe ich immer geguckt, war legendär, war der Knaller. Ne?
Großartig, ich werde auch nie meinen allerersten Satz in dieser Sendung vergessen. Da habe ich nämlich gesagt, Entschuldigung, hat mal jemand einen Flassi? Das war mein erster Satz bei Johannes B. Kerner. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Und dann kam eben NDR-Fernsehen mit Polettos Kochschule und dann kam Lanz.
Bis heute, du bist ja auch immer wieder auch Gaststar und was, glaube ich, du bist bei The Taste auch immer mal wieder? Oder?
Ich bin bei The Taste, war ich ja viele Jahre als Coach, aber das habe ich dann irgendwann aufgehört, weil mit Shanghai und Hamburg, das alles war einfach ein bisschen zu viel. Aber ab und zu noch als Gastjurorin, sehr regelmäßig bei der Kühenschlacht. Die Sendung liebe ich auch. Das ist einfach so ein Format, was mir sehr viel Spaß macht, was auch hier in Hamburg aufgezeichnet wird. Da kann ich immer noch danach einen Kochkurs machen, das ist super. Und es ist natürlich toll, wenn man diese TV-Präsenz hat, dann wirkt sich das natürlich auch auf das Restaurant aus und auf die Kochkurse, die toll gebucht sind. Und das ist natürlich ein Marketing-Tool, was nicht jede Köchin und jeder Koch hat.
Merkst du, dass du jetzt ein bisschen ruhiger wirst, weil ich empfinde dich so als unglaublich vitalen Mensch, der eben auch neugierig ist, der immer wieder was Neues auch erobern möchte. Bist du immer noch eine Eroberin und möchtest neue Dinge auch mal ausprobieren oder wird man doch ein bisschen ruhiger und sagt, Mensch, ich habe so viele tolle Sachen schon gemacht, jetzt bin ich happy mit dem, was läuft und das ist schon genug Arbeit, ich brauche jetzt nicht noch wieder neue Baustellen.
Ich bin echt schlimm, ich ärgere mich auch manchmal, weil manchmal macht mir so viel Spaß, so eine neue Herausforderung anzunehmen, wo ich was im Nachhinein feststelle, hey shit, das ist ganz schön viel Arbeit machen. Oh, jetzt hast du es zugesagt, aber jetzt
ziehst du es halt auch
irgendwie durch. Also von daher, es wird Großartiges passieren in 25 in Düsseldorf.
Wow.
Wird es auch Poletto geben. Es wird ein neues Kochbuch geben. Wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr, aber nächstes Jahr, damit wir alle Jahreszeiten mitnehmen können.
Super.
Und also bis jetzt lasse ich mich immer noch ein auf verschiedenste und kleinere und größere Herausforderungen.
Welche Lebensphase hat dich im Rückblick am meisten geprägt oder auch verändert? Und da kannst du jetzt spontan sagen, entweder beruflich oder auch privat. Wir alle durchleben ja Phasen im Leben. Natürlich ist es ein langer Fluss und wir sind nie ganz angekommen. Aber es gibt ja immer auch Phasen, die man in Erinnerung behält, weil sie einfach einen sehr verändert haben, weil sie einen prägen. Vielleicht auch Schleifen fürs Leben, ne? Für die Zukunft.
Also ich glaube schon, eine meiner prägnantesten Momente war natürlich irgendwie, sich zu trauen, sich selbstständig zu machen. Also mein Beruf begleitet mich schon, seitdem ich irgendwie mich dazu entschieden habe, Köchin zu werden. Aber dann natürlich auch plötzlich Mutter zu sein. Verantwortung für so einen kleinen Wurm zu haben, der Tochter das mitzugeben, was einem selber sehr wichtig ist. Sie so zu begleiten, dass sie ein toller Mensch wird, selbstständig wird, frei leben kann, vielleicht sich auch irgendwann entscheidet, den richtigen Weg zu gehen, auch wenn es ein ganz anderer ist mittlerweile. Also das sind schon Momente, die sind schon sehr wichtig gewesen.
Darf ich dann nochmal nachfragen, weil ich werde dich auch noch fragen, wie dich deine Eltern geprägt haben, aber was war dir bei deiner Tochter ganz besonders wichtig, ihr mit ihnen auf den Weg zu geben? Du hast schon, glaube ich, eben 2, 3 Sachen gesagt. Glaube nicht, sondern du hast zwar halt ein paar Sachen genannt.
Also ich finde es einfach ganz, ganz wichtig, Kinder frei sich entwickeln zu lassen, in eine eigene Persönlichkeit zu werden, den Weg einzuschlagen, der sie glücklich macht, Ansprechpartner und Begleiter zu sein, aber auch irgendwann mal loszulassen und zu sagen, hey, du bist ein eigener Mensch und es ist dein eigenes Leben, wohin du auch immer gehst, wohin es dich führt. Und bis jetzt habe ich ein ganz gutes Gefühl, das funktioniert.
Aber du musst es ja auch loslassen, ne? Ich glaube, deine Tochter studiert ja jetzt im Ausland.
Ja,
ne?
Also meine Tochter hatte leider immer den Traum, in den USA zu studieren und hat jetzt 2 Semester in Nashville und ist jetzt immerhin ein bisschen näher dran und studiert in London.
Oh, wow, das ist doch aber...
Und macht was ganz anderes als ich und wird, glaube ich, auch keine Köchin mehr werden in dem Leben.
Jetzt mal eine kleine Zeitreise. Ich habe nochmal, wenn Wikipedia lügt, musst du bitte sagen, ich habe gelesen, dass sich deine Eltern früh getrennt haben und dass du hauptsächlich da bei deiner Mama aufgewachsen bist. Gab es denn trotzdem also so eine Symbiose, dass Papa auch dich geprägt hat oder war es doch eher so, dass die Mutter da sehr prägend war und dann wirklich die meisten Sachen, die auch mitgegeben hat für deinen Lebensweg?
Also ich kann nur sagen, nochmal Dankeschön an meine Eltern. Trotz Scheidung haben die das unfassbar gut hinbekommen. Ja. Ich bin sehr, sehr glücklich groß geworden zwischen Paderborn und Bielefeld bei meiner Mutter als auch bei meinem Bonusvater. Das war eine tolle Zeit, aber wir haben alle Ferien immer bei meinem Vater verbracht,
okay.
Der in Lübeck damals schon lebte. Und mein Vater hat mir natürlich ganz viel vorgelebt. Mein Vater war einer der ersten Reproduktionsmediziner in Deutschland, auch besessen von seiner Arbeit. Vielleicht habe ich diesen Ehrgeiz auch von ihm geerbt. Aber auch meine Mutter einfach einen tollen Spagat zwischen auch Berufstätigkeit und Mutter. Immer für uns gekocht, immer da gewesen. Wir haben unser Hobby geteilt, das Reiten. Das war natürlich ein großer Vorteil. Vor allen Dingen, wenn ich über schlechte Noten aus der Schule erzählen musste.
Kenne ich
also,
auch.
Also nee, ich muss sagen, also das ist schon, ich glaube, das ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges, irgendwie diese Familie, auch wenn sie nicht diesen klassischen Zusammenhalt mehr hatte, aber doch zu wissen, hey, da sind Eltern, die sind immer für dich da, die unterstützen dich. Also bei uns gab es halt wirklich nur Apotheker und Ärzte. Und als ich dann um die Ecke kam mit schlechten Noten und sagte, übrigens, ich will jetzt mal Köchin lernen, ne, das fanden die auch erst nicht so toll, aber sie haben es unterstützt. Und wenn die nicht gewesen wären, beide, dann würde ich hier wahrscheinlich nicht sitzen.
Würdest du denn im Rückblick sagen, sie waren sehr gerecht und liebevoll, aber auch mal härter, weil das hat sich, finde ich, auch die letzten Jahrzehnte sehr geändert, dass man schon versucht, den Kindern so viel Freiraum wie möglich zu lassen, wobei ich da auch wieder ein bisschen oldschool bin. Ich bin der Meinung, also schon Grenzen setzen und auch mal Ansagen machen ist wichtig, sag ich als kinderloser Klugschwätzer. Aber war das bei deinen Eltern so, dass die dann auch mal eine klare Ansage gemacht haben und klare Grenzen gezogen haben oder haben sie dich sehr freigeistig erzogen?
Nee, also eher streng. Ich war immer frech und wenn ich um 10 Uhr zu Hause sein sollte, dann bin ich halt ins Bett gegangen und habe gute Nacht gesagt und bin um 11 durchs Fenster wieder raus. Das ist nicht in Ordnung gewesen, aber nee, bei uns gab es tatsächlich auch Grenzen. Aber so habe ich auch meine Tochter erzogen und die weiß, wir haben immer ein offenes Haus, aber meine Tochter fragt immer, ist das okay, wenn heute ein paar Freunde kommen oder wenn wir kochen oder wenn wir dies machen? Und das finde ich irgendwie wichtig. Also so ein bisschen Grenzen
müssen schon sein, ne? Stichwort Selbstliebe. Welche Routinen hast du gerade als unglaublich beschäftigte Frau, die manchmal sich selbst verflucht, weil sie schon wieder neue Projekte angenommen hat, die ihr über den Kopf wachsen? Was tust du dir dann ganz persönlich, um dich auch mal zu verwöhnen, um dich selbst zu kümmern? Das ist ja nicht immer so leicht, glaube ich, ne?
Also für mich ist tatsächlich das Schönste, wenn ich selber zum Essen gehe. Das ist für mich so ein Verwöhnprogramm und auch mal abschalten von all dem. Ich freue mich auch sehr, wenn ich es mit meinem Mann oder meiner Freundin schaffe, mal um die Alster zu laufen, irgendwie ein bisschen quatschen und sich bewegen. Das sind so kleine Momente. Oder mal zum Fasten zu gehen, einmal im Jahr und mal Reset-Taste drücken, das ist ganz wichtig.
Stichwort ins Restaurant gehen. Fällt dir das denn leicht, sich da wirklich fallen zu lassen, verwöhnen zu lassen? Oder analysierst du als Spitzenköchin dann auch gerne mal, was andere so kredenzen und guckst, ob du dich inspirieren lassen kannst? Oder?
Also ich lasse mich total gerne inspirieren. Und das passiert auch Gott sei Dank immer wieder in verschiedenen Restaurants. Ich liebe das. Ich kann das auch immer gut einschätzen, ob ich jetzt bei einem Spitzenkoch bin, wo meine Erwartungshaltung größer ist, als wenn ich eben tatsächlich zum Italiener um die Ecke gehe. Und ich bin nicht so, dass ich jetzt so analysiere, aber ich nehme schon wahr, wenn es besonders gut ist und auch wenn es besonders schlecht ist.
Passiert dann auch mal, ne? Also, dass man
ja,
kann,
nicht, Gott sei Dank nicht oft, aber passiert, ja.
Wie wichtig ist es dir heute noch, dass dich viele Menschen mögen? Es gibt ja auch schon in jungen Jahren Menschen, die sind so selbstbewusst, dass sie sagen, take it or leave it. Ich muss nicht allen gefallen, aber ich glaube, es ist menschlich, dass man, je jünger man ist, desto mehr möchte man dazugehören, möchte man gefallen. Man lernt dann auf der Lebensreise, du kannst nicht allen gefallen. Es gibt immer Leute, die dich doof finden. Wie wichtig ist dir das heute noch, gemocht zu werden?
Also ich weiß, dass ich ja immer als auch so sehr streng rüberkomme, zum Beispiel im Fernsehen. Und ich finde es immer total lustig, wenn ich dann irgendwie Menschen näher kennenlerne, die sagen, Frau Blättes, hätte mir gar nicht gedacht, dass Sie so natürlich sind. Und Sie sehen ja auch viel besser aus als im Fernsehen. Und ich so, naja, okay. Also natürlich, ich freue mich über jedes Kompliment. Ich freue mich natürlich auch, wenn Sie Menschen eine Meinung über mich gebildet haben und sie dann revidieren und sagen, ah nee, die ist irgendwie gar nicht so, wie wir gedacht haben. Trotzdem muss ich sagen, habe ich auch gelernt, und das ist vielleicht ein gewisser Eigenschutz, nicht so viel drüber nachzudenken. Ich bin, also ohne Social Media geht es ja irgendwie heute nicht mehr, aber ich sage ganz ehrlich, ich lese mir nicht die Kommentare durch, weil ich einfach keine Lust habe auf irgendwie doof Kommentare. Ich weiß nicht, was das für Menschen sind, die meinen, sie müssten alles auseinandernehmen und ich hätte dann irgendwann mal zu viel dies gesagt oder dann habe ich gegendert, dann habe ich nicht gegendert. Ist eigentlich egal, was, wie ich es mache, geht sowieso nach hinten los. Irgendwann sage ich auch, weißt du was, ist auch völlig egal. Das sind so Dinge, da denke ich dann Gott sei Dank nicht so viel drüber nach.
Wie abgeklärt, finde ich ein böses Wort, aber ich merke an mir selbst, dass ich auch abgeklärter werde. Wie abgeklärt gehst du mit den vielen Erfahrungen und mit den großartigen Erfolgen, aber auch mit Enttäuschung heute durchs Leben? Kannst du immer noch auch mal so Luftschlössern hinterher träumen? Hast ganz wilde, dolle Hoffnungen? Oder ist es so, dass man mit einer gewissen Lebenserfahrung eben auch eine gewisse Abgeklärtheit hat? Auch wenn es, wie gesagt, ein nicht so schönes Wort ist, ne? Aber
ja, also ich glaube schon, dass man an der einen oder anderen Stelle schon abgeklärter ist, wenn man die 50 überschritten hat. Aber trotzdem bin ich jemand, der immer noch manchmal wie ein kleines Mädchen begeisterungsfähig ist, vielleicht auch Luftschlösser baut und auch die mal wieder zusammenfallen können, auch in diesem hohen Alter.
Cornelia, ja, schon.
Nein, also ich glaube, es ist immer noch ein ganz guter Mix.
Und wie hast du im Laufe deiner Karriere immer wieder so eine innere Stärke und Zuversicht aufrechterhalten können, weil ich glaube, es gibt immer Leute, die sagen, ach, das ist doch Quatsch und jetzt bleib doch bei deinem Leisten, du hast jetzt eine Sterneküche, wieso willst du denn dies, wieso willst du das? Es gibt immer die Bremser, die Leute, die einem das madig machen. Wie hast du da trotzdem dann deinen Weg durchgezogen?
Also ich habe es ja schon gesagt, ich kann mich einfach so unglaublich schnell, manchmal auch zu schnell für etwas begeistern. Und so wie meine alte Kneipe neben dem Restaurant plötzlich abgegeben wurde und ich gesagt habe, oh, wie cool, das könnte ich ja eigentlich mit so eine Kneipe zum 18. Geburtstag von meiner Tochter, ist doch eine coole Idee. Deswegen heißt sie auch Paulas.
Ja, ja.
Das sind so Dinge, wo zum Beispiel auch mein Mann sagt, du spinnst ja total irgendwie, warum tust du dir das denn noch an? Ist doch nicht so, dass du mich langweilen würdest. Aber dann habe ich so auch so viel Spaß daran, sowas zu gestalten. Und ich finde auch Schenken so unglaublich schön und mit witzigen Ideen einfach Menschen glücklich machen. Das liebe ich und das finden nicht immer alle toll. Aber wenn es dann fertig ist, finden sie es doch meistens ganz gut.
Ja, und ich finde es auch, bewahre dir das bitte. Ich finde das Schönste ist, wenn man sich eine kindliche Begeisterungsfähigkeit, am besten noch, wenn man 85 ist, bewahrt, ja. Weil das macht das Leben lebenswert. Nach was hast du im Leben Sehnsucht? Gibt's irgendwas, wo du sagst, das würde ich mir viel, also würde ich gerne viel häufiger haben oder möchte ich eigentlich schon lange machen, vielleicht irgendeine Fernreise oder irgendwas, aber du schaffst es einfach nicht, weil dein Job so spannend, vielfältig, arbeitsintensiv ist und gibt
also
Sehnsüchte.
Ich hab wirklich gerade genau diesen Punkt. Ich wollte das erste Mal in meinem Leben jetzt nach Thailand. Und ich habe jetzt so viele Wochen immer nur mit dem Gedanken gespielt und habe es nicht geschafft, das zu buchen und zu organisieren. Und jetzt habe ich plötzlich festgestellt, oh Gott, das ist ja auch noch Ostern, wo du dahin wolltest. Und da, wo ich hin möchte, da ist im Moment nichts mehr frei.
Ach, also hast du es etwas verdient?
Das nervt mich. Und jetzt bin ich schon wieder so, dass ja, okay, dann könnte man ja auch im Januar nach Thailand gehen und dann fahre ich jetzt einfach noch mal so ein bisschen durch Italien. Dann könnte ich noch ein paar Bilder machen für mein neues Kochbuch.
Also.
Ja, das ist eigentlich nicht die Idee. Ja, das ärgert stimmt. mich ein bisschen.
Okay. Gibt es Ängste? Also Ängste haben wir alle. Gibt es irgendwas, was dir wirklich Angst macht im Leben? Wo du sagst, das ist was immer mal wieder so in mir rumort. Wobei wir, glaube ich, alle gerne angstfrei durchs Leben gehen möchten. Aber es ist nicht immer
also
so leicht.
Also ich bin eigentlich eher ein mutiger Mensch. Aber ich sage jetzt mal, was so in den letzten Jahren da draußen los ist, wie die Menschen miteinander umgehen, wie wir Kriege führen, wir für Demokratie plötzlich wieder auf die Straße gehen müssen wollen, das macht mir schon manchmal Angst. Und da denke ich gar nicht mal so viel an mich, sondern da denke ich vielmehr zum Beispiel an meine Tochter, an unsere Kinder. Und wo bewegen wir uns hin? Das ist völlig frei von all meinem beruflichen. Ich denke, da habt ihr jetzt keine Existenzängste deswegen, aber wie wir Menschen miteinander umgehen, das macht mir tatsächlich manchmal Angst.
Ich glaube, da muss auch einiges passieren und was mir halt Angst macht, ist, dass gerade durch Social Media sich leider auch Dinge da noch negativer entwickelt haben, dass eben auch so das Miteinander, was so wichtig ist, zunehmend schwieriger wird, weil alle sich nur noch in ihren digitalen Welten aufhalten und das.
Also ich muss manchmal ehrlich sagen, ich würde mich irgendwie freuen, wenn wir plötzlich kein Social Media mehr hätten. Ich glaube, das würde unser Leben so verändert.
Ich glaube auch.
Ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, wen interessiert das denn, wenn ich das fünfte Mal irgendwie eine Pasta poste? Oder ja, das gehört irgendwie dazu und das ist auch vielleicht auch ein bisschen Werbung für Eigenmarke und Restaurant, aber irgendwie hält es uns doch eigentlich von den schönen Dingen des Lebens ab und vor allen Dingen das Schönste, das Miteinander.
Ja, absolut und das ist doch
der
schrecklich.
Der Austausch, der eben tatsächlich in Personen stattfindet und nicht auf irgendwelchen Kanälen.
Und dann finde ich es auch besonders schade, wenn gerade im gastronomischen Bereich Menschen sitzen am Tisch und dann haben irgendwie von 6 Leuten am Tisch 4 ihr Smartphone raus und zeigen sich vielleicht gegenseitig auch Fotos, aber es hat unser ganzes soziales Leben ja leider
total sehr
negativ verändert. Bist du eher eine Bewahrerin oder auch doch sehr fein mit dem Gedanken, dass eben alles im Leben im Fluss ist und dass sich alles verändert und dass man einige Dinge versuchen kann festzuhalten, aber es eben sehr schwer ist. Also was ist da bei dir die dominante Geschichte?
Bewahrerin? Also ich bin eine Bewahrerin, aber ich merke das selber, dass es egal, ob das Fotos sind, die ich irgendwann mal in irgendwelche schönen Alben bringen möchte, die aber doch jetzt zugeklatscht in irgendeiner Schublade seit Jahren sind. Also ich möchte das gern bewahren, aber die Zeit geht so schnell weiter, dass ich irgendwann plötzlich merke, so, ich vielleicht musst du doch hier mal ein bisschen aufräumen.
Apropos, Zeit geht so schnell um. Wie ist bei dir so dieses Gefühl, die Zeit vergeht leider immer schneller, je älter man wird? Also ich finde, 50 ist gar kein Alter, da sind wir ja ungefähr im gleichen Alter. Es ist aber trotzdem bei mir im Hinterkopf immer so dieses Thema, das Leben ist so toll und oh, jetzt bin ich schon über 50 und wie viel Zeit bleibt einem noch? Das rattert bei mir manchmal so. Wie ist es bei dir?
Ich habe das ja heute ein paar Mal angesprochen, das Alter, aber es ist, ja. es ist wirklich
ist das neue 35
von mir. Ja, nein, aber es, eigentlich finde ich tatsächlich schlimm, dass es gefühlt so schnell geht. Ja. Das ist, wenn man jünger ist, glaube ich, tatsächlich anders. Trotzdem denke ich gar nicht drüber nach, wie schnell das geht. Also ich merke, dass es schnell geht, aber es ist nicht schlimm, dass es irgendwie so ist. Also ich denke nicht drüber nach, oh Gott, wo stehe ich jetzt in 30 Jahren oder lebe ich überhaupt noch in 30 Jahren? Werde ich gesund bleiben oder nicht? Ja. Also vielleicht ist das auch ein bisschen Eigenschutz, nicht zu viel drüber nachzudenken.
Glaube ich, genau die richtige Methode. Aber hast du manchmal auch so einen inneren Wunsch, wie alt du gerne werden möchtest? Weil das frage ich mich auch manchmal. Und das ist ja eine Ambivalenz. Man möchte ja nicht 90 werden, davon aber 15 Jahre dann Pflegefall sein. Ne? Also nee. Das ist ja eine.
Also wenn ich so mit meiner Freundin telefoniere, die gerade das 80. Lebensjahr überschritten hat und einen Kochkurs bei Dieter Müller gemacht hat. Und
das
sie
ist ja
die,
toll.
Sie die Einzige war, sagt sie, Conny, ich habe alles gegessen, ich habe alle Weine getrunken und ich war die Einzige, die mitgekocht hat. Die anderen haben dann nur rumgestanden. Dann sage ich, wie cool ist das denn? So möchte
Super.
Ich auch mit 80
Super.
Sein. Die ist aber auch wirklich, steht mitten im Leben, ist Anästhesistin und sagt auch ganz klar, also wenn das mit mir mal nicht mehr so ist wie jetzt, boah, dann will ich auch nicht mehr leben. Also,
du, es ist ein Riesenthema. Also auch meine Mama sagt immer, sie möchte auf keinen Fall irgendwie später mal an irgendwelchen Intensivmaschinenstationen angeschlossen sein. Das hat sie auch in der Patientenverfügung. Ich glaube, das wollen viele Menschen nicht. Aber es hat wieder was mit Religion zu tun, dass einige sagen, nein, das muss der Schöpfer entscheiden, wann man geht. Na, wobei unter uns, nicht unter uns und die paar Leute, die zuhören, ist ja Quatsch, weil das ist eine Diskrepanz. Wenn man an lebenserhaltenden Maschinen angeschlossen ist, dann hat das mit dem Schöpfer gar nichts zu tun. Das ist nicht im Sinne der Religion.
Sehe ich genauso.
Welches Lebenskredo hast du? Ein Lebensmotto? Oder vielleicht mehrere sogar?
Ja, also ich glaube, ja, ich bin einfach ein Mensch. Es geht nicht ohne Humor. Also positive Lebenseinstellung, Humor, das begleitet mich mein Leben lang, auch mal über sich selber lachen und auch die Menschen, die mal wieder schlecht gelaunt sind, abzuholen. Vielleicht bin ich deswegen auch Köchin geworden, weil gutes Essen macht einfach gute Laune.
Super. Und gibt's einen klugen Satz vielleicht? Es gibt ja wunderbare Kalendersprüche, es gibt hunderte, tausende und gibt's irgendeinen, wo du sagst, ach, da lache ich innerlich und finde ich schön oder... Ist das? Ich weiß, das ist immer schwer, wenn man gefragt wird, dann rattert's, ne? Man hat auch
nicht
so
drauf vorbereitet.
Nein, aber ist auch nicht schlimm. Also manchmal hat man ja automatisch einen im Kopf, aber.
Ja. Nee, also da habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so. Nee.
Was ist für dich der Schlüssel, um heute sagen zu können, also im Rückblick, um heute sagen zu können, es war bisher ein tolles Leben. Auch mal mit Tiefschlägen, aber ich bin zufrieden und das läuft genauso, wie ich mir das immer gewünscht habe. Im Rückblick sieht man ja, was hat man da vielleicht an richtigen Dingen gemacht, was hat man vielleicht auch an Fehlern begangen. Was ist für dich der Schlüssel, sagen zu können, ich bin zufrieden und glücklich?
Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man Glücksmomente im Leben hat. Und von denen habe ich schon ziemlich viele gehabt und von denen hätte ich auch gerne noch ein paar. Hm. Und wenn man das sagen kann und wenn man auch im Nachhinein sagen kann, das Leben hat sich nicht so gestaltet, wie ich es mal in einem Aufsatz geschrieben habe, als ich irgendwie 16 war. Aber
das hast du da geschrieben, das möchten wir jetzt aber wissen, oder?
Da wollte ich noch Tierärztin werden und da wollte ich in einem riesigen Haus an der Elbchaussee wohnen, drei Kinder haben, zwei Hunde, Pferde und alles, was so zu einem
so was man sich damals
Leben
vorgestellt hat, ne?
dazugehört. Das ist nicht ganz so geworden. Es ist ein bisschen holpriger, hat es sich gestaltet. Aber ich glaube, einfach dieses Gefühl, irgendwann auch mal angekommen zu sein, Ziele erreicht zu haben, Glücksmomente erreicht zu haben und hoffentlich noch mehr davon, das ist irgendwie ein schönes Gefühl. Also ich glaube, wenn man immer nur irgendwie unzufrieden ist, wenn man nie seine Ziele erreicht hat, privat als auch beruflich, dann ist man irgendwann so zerfressen und dann wird man vielleicht auch schlecht gelaunt und verliert eigentlich so seine positive Ausstrahlung.
Da muss ich nochmal einschieben. Hast du die Erfahrung gemacht, dass wenn man lernt, was einen persönlich glücklich macht, dass man ja auch ganz gezielt solche Momente suchen, / kreieren kann? Also sozusagen, dass man selbst aktiv was dafür tun kann, dass man Glücksmomente erlebt. Also ja,
also,
ja.
Also ich habe es auch mal mit Yoga probiert, da habe ich diese Glücksmomente, und ich habe auch bis heute beim Laufen nicht dieses Moment, wo ich sage, so, oh, jetzt wird so viel Adrenalin ausgestoßen, dass ich so mich großartig fühle. Aber ich weiß genau, was mir Freude bereitet, und das können kleine Momente sein, wo man sich am Tisch trifft und einfach nur lecker isst und schönen Wein dazu trinkt und tolle Menschen um sich rum hat. Das können aber auch größere Glücksmomente sein, und dass man auch dahin arbeitet und weiß, wie es geht, ist, glaube ich, ganz schön.
Welchen guten Rat würdest du der 18-jährigen Cornelia ins Ohr flüstern, wenn du ihr im Traum vielleicht erscheinen würdest und was sagst? Kind, mach dies, mach das.
Mach immer so weiter. Du hast auf jeden Fall schon eine gute Grundeinstellung. Das auf jeden Fall, aber vielleicht manchmal ein ganz bisschen kritischer sein.
Du meinst kritischer, was auch das Umfeld angeht,
ja,
oder so?
Ja, Menschen gegenüber. Ich glaube ja irgendwie immer erstmal jedem. Und so, tolle Idee und toller Typ und super. Und manchmal hilft so ein bisschen sacken lassen und vielleicht auch mal nachdenken.
Cornelia, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deine vielen neuen Projekte. Die hast ja schon einiges angeteasert. Und ja, bleib so eine tolle Frau. Und vielen Dank, dass du heute da warst.
Sehr gerne. Danke dir.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.